Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und einer frisch gekürten Preisträgerin, nämlich mit Judith Burger. Gewonnen hat sie den Gustav-Heinemann-Friedenspreis, mit dem literarische Werke ausgezeichnet werden, die sich für Menschenrechte und gegen Diskriminierung aussprechen. Vorgängerinnen waren Gudrun Paus-Wang, Rafik Shami, Reinhard Kleist und Dinje Markovic. Ein großer Preis für den Kinderroman Gertrude grenzenlos. Dieser Roman ist im Jahr 2018 erschienen. Angesiedelt ist die Geschichte in der DDR der 1970er Jahre. Wir werden heute darüber sprechen und ebenso über ihren neuen Roman Roberta verliebt. Aber zuerst sprechen wir über Judith Burger. Geboren in Halberstadt 1972, wohnhaft in Leipzig, Studium der Kultur- und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete als Werbetexterin und ist seit 2012 freie Mitarbeiterin des Mitteldeutschen Rundfunks. Judith Burger, 30 Jahre ist es jetzt her, dass die Mauer fiel. Sie waren damals ein Teenager. Wie haben Sie die Ereignisse 1989 erlebt?
Ja, den Mauerfall direkt habe ich eigentlich überhaupt nicht erlebt, weil ich den nämlich verschlafen habe. Also es gab damals ja noch kein Internet und nichts. Und ich habe an dem Abend auch nicht ferngesehen oder Radio gehört oder irgendwas, sondern bin ins Bett gegangen und am nächsten Morgen aufgestanden. Und dann habe ich das Radio angemacht und habe dieses unglaubliche Stimmengewirr, diese Glücksgefühle. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du Mami, ich glaube, die Grenzen sind offen. Und hat meine Mutter gesagt, na, sag, erzähl doch nicht sowas. Und dann haben wir gehört und obwohl es ja eigentlich klar war, konnte es keiner so richtig glauben, weil es bis zum letzten Moment konnte sich ja wirklich niemand vorstellen, dass das passiert. Und dann hat sie gesagt, erzähl mal lieber nicht so viel davon. Und dann bin ich in die Schule und als ich in der Schule ankam, war die Hälfte meiner Klasse schon im Westen. Und da war es dann klar, dass es echt ist. Das ist so. Und ja, und in den Westen gefahren sind wir dann erst das Wochenende darauf. Und ich glaube so richtig, ich weiß nicht, ob man mit 17 das so, also man war so ein bisschen wie unter einer Glocke, weiß ich noch so. Das hat man so richtig begriffen, weil man konnte sich auch nicht vorstellen, wie wird denn das jetzt weitergehen und so. Das war ja in der Schule auch, dann änderte sich alles. Wir fingen in Geschichte wieder in der Steinzeit an, weil da war ja dann in der Abiturstufe das ganze rote Zeug dran, das fiel alles weg. Und es war auch gar nicht klar, ob unser Abitur überhaupt anerkannt wird. Also das war irgendwie eine ganz spezielle Zeit.
Auch eine Zeit sicherlich mit vielen Unsicherheiten.
Ja, total.
Es geht ja genau in Ihrem Kinderroman um Ost und West und da gibt es den Satz, dass die Soldaten die Mauer öffnen, weil alle zusammenhalten. So ein Quatsch, das wird niemals passieren. Ja. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Das war also wirklich so absolut unwahrscheinlich.
Ja, das erzählen ja auch alle Bürgerrechtler, die sich da ja schon, hat ja nicht erst im November angefangen, der Protest ging ja schon eine ganze Weile und die ganze Ausreisewelle über Ungarn, aber dass das passiert hat, hat sich wirklich bis zum letzten Moment keiner vorstellen können.
Gab es denn für Sie oder Ihre Familie vorher Überlegungen, in den Westen zu gehen?
Für unsere Familie nicht, nein. Also meine Großmutter ist tatsächlich 2 Jahre vor der Wende in den Westen gegangen. Und es gab auch im Freundeskreis einige, die Ausreiseanträge hatten, aber für uns war das kein Thema.
Nun sind Sie im Osten geblieben, Sie leben in Sachsen, Sie arbeiten für den Mitteldeutschen Rundfunk, Sie machen Radiofeatures. Wie sehr beschäftigt Sie persönlich denn der enorme Zugewinn der AfD und wie erleben Sie jetzt dieses rechtsgerichtete Gedankengut im alltäglichen Leben?
Also man muss sagen, in Leipzig ist ja so ein bisschen wie so eine Insel in Sachsen. Da kriegt man auch gerade, ich wohne ja im Süden der Stadt und der ist eigentlich ziemlich links. Je weiter man in den Süden kommt, sehr, sehr links, da merkt man das eigentlich gar nicht zum Glück. Aber wenn man sich rausbewegt, gerade so das sächsische Umland, ist es wirklich ganz schön gruselig. Also auch so, was man so hört, man sieht sofort, man sieht es ja auch vielen Leuten an und das ist total bitter. Und und es ist so ein bisschen wie auch so, also bei jeder Wahl, wenn man dann diese Wahlergebnisse hinterher hört und man redet darüber mit seinen Freunden, ist so ein bisschen so eine Mischung aus Verzweiflung und also wie das in Zukunft werden soll. Also da bin ich selber auch ein bisschen ratlos. Ich kann natürlich die Wut vieler Leute verstehen. Es ist sicherlich einiges schiefgelaufen, auch gerade damals nach der Wende ging es vielen Leuten schlecht, ja, es wurde vieles nicht anerkannt, es wurde ja auch wirklich nie drüber geredet, ist ja auch einer meiner Impulse, dieses Buch zu schreiben, dass dieses Thema nirgendwo stattfindet. Aber das ist natürlich noch lange kein Grund, so eine Partei zu wählen und sich solchen Gedankengut anzuhängen. Und ich denke tatsächlich, dass die meisten, also weil von Protest wählen, das wäre vielleicht vor 5 Jahren noch als Argument für mich durchgegangen. Aber wer diese Partei jetzt wählt, wird einfach genau so denken. Rassistisch, nationalistisch. Ja. Und dieser Teil, und das ist ein Viertel der Bevölkerung, und das wird so, sicherlich so bleiben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und ja.
Umso wichtiger sicherlich, junge Menschen zu sensibilisieren und differenziert mit dieser Situation umzugehen. Ist denn Judith Burger mehr Journalistin oder mehr Schriftstellerin?
Ich würde mich niemals als Journalistin bezeichnen, tatsächlich. Also ich habe eigentlich überhaupt keine journalistische Ausbildung. Und das, was ich mache, auch meine Radio-Features sind eigentlich, da geht es für mich eher darum, eine Geschichte zu erzählen. Also von daher schon eher Autorin auf jeden Fall.
Und wie kam es dann zur ersten Kindergeschichte?
Ich habe schon eine ganze Weile vorher immer geschrieben, natürlich mit weniger Erfolg. Und ich musste mich, glaube ich, auch ein bisschen erstmal hinarbeiten, so meinen Ton finden. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und es gab davor schon ein paar Sachen, hatte ich ein Kinderhörspiel, hatte ich mal veröffentlicht oder eine kleine Geschichte, einen Geschichtenwettbewerb hier in der Gecko, in dieser Zeitschrift gewonnen. Aber mit Ina und Gertrude, als ich das angefangen habe, damals zu schreiben, habe ich selber gemerkt, das ist jetzt was anderes. Da bist du irgendwo angekommen. Und das hat dann ja auch geklappt.
Ina und Gertrude sind die beiden Mädchen, die Protagonistinnen der Geschichte Gertrude Grenzenlos, so der Titel. Eine Mädchenfreundschaft, die vor dem politischen Hintergrund der DDR nicht sein darf, die durch Sanktionsandrohungen von Seiten der Schule, der Lehrerinnen, der Nachbarn erschwert wird, die aber bestehen bleibt, weil die Mädchen ihrem Herzen folgen. Zwei Mädchen, Gertrude, die Neue in der Klasse, der Vater ein Dichter, der, so sagen die anderen, mit seinen Geschichten die DDR schlecht gemacht habe. Er hat einen Ausreiseantrag gestellt und seitdem Arbeitsverbot. Das zweite Mädchen, Ina, sie bewundert Gertrude. Anfangs ist es die Westkleidung, aber vor allem bewundert sie ihre Fantasie und alles, was anders ist an ihr. Warum haben Sie als Zeitpunkt der Geschichte 1977 gewählt? Übrigens ja das Jahr nach Wolf Biermanns Ausbürgerung.
Ja, genau. Also das hat damit reingespielt, weil das war so ein, dieses Jahr 76, da ist ja ganz viel passiert und viele sagen ja, dass da im Prinzip das Ende der DDR besiegelt wurde eigentlich schon. Also Wolf Biermann wurde ausgebürgert und dann haben sich ja ganz viele Intellektuelle und Künstler mit einem offenen Brief gegen diese Ausbürgerung gewandt, die dann ja auch selber gehen mussten oder von selber hinterhergegangen sind, weil sie für sich eben keine Zukunft mehr in diesem Land gesehen haben. Und da war wirklich so viel im Umschwang. Und ich hatte mir dann das Jahr 77 gewählt, so dieses halt danach, nach diesem Brief. Und der Vater von Gertrude hätte sicherlich auch diesen Brief unterzeichnet. Und es gab noch etwas in dieser Zeit, dieser Pfarrer Oskar Brüsewitz hatte sich ja öffentlich verbrannt, weil er protestieren wollte, wie ungerecht christliche Kinder in den Schulen, in den sozialistischen Schulen behandelt worden sind. Und das waren so für mich so diese fetten Momente der Geschichte, wo ich dachte, das ist eine gute Zeit, wo man das ansiedeln kann, um das halt auch begreiflich zu machen, weil eben in der Zeit war man eben auch, wenn man einen Ausreiseantrag gestellt hat, galt man wirklich als Staatsfeind. Das hat sich dann ja geändert, weil es sind dann ja haben so viele einen Ausreiseantrag gestellt, dass die DDR ja dann auch ein bisschen zurückrudern musste, damit sie die Leute hält, weil die wäre ja dann irgendwann leer gewesen. Und aber in der Zeit war das eben noch genau dieses Stigma und das war für meine Geschichte ja dann wichtig.
Und genauso scharf sind ja auch die Sanktionen, die die beiden Mädchen ertragen müssen. Ina bewundert ja vor allen Dingen auch, dass alle Kinder der Familie nach Dichterinnen benannt sind. Gertrude nach Gertrude Stein. Entsprechend kennt sie ihr Werk und ihre Geschichte gut. Und Ina, die Erzählerin, hat von Gertrude Stein aber noch nie was gehört vorher. Warum haben Sie Gertrude Stein gewählt und warum zum Beispiel nicht Mascha Kalecko?
Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Also eigentlich, das erkläre ich ja auch im Nachwort, eigentlich hätten sie das ja gar nicht lesen können, weil das war damals ja noch nicht mal übersetzt, dieses Buch Die Welt ist rund von Gertrude Stein. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Gertrude Stein-Kennerin bin, aber wenn man so ein bisschen von ihr weiß, war ja doch sehr ungewöhnlich auch für ihre Zeit. Und ich bin irgendwann über dieses Buch gestolpert und habe mich gewundert, ach, das ist ein Kinderbuch. Sie hat auch Kinderbücher geschrieben. Und dann hatte ich mir das bestellt, weil mich das interessiert hat. Und es ist ja ein sehr spezielles Kinderbuch.
Also, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber es ist ja aus
es ist eigentlich wie ein langes Gedicht. So.
Ja. Und aus dem Jahr 1939.
Ja, also. Ja. Und es gibt auch ein schönes Hörbuch, wo Rufus Beck das liest. Ich denke, es gibt wenig Kinder, die mit diesem Buch etwas anfangen können. Das merke ich ja auch bei meinen Lesungen, wenn in dem Buch ja zitiert wird, dass sie dann immer so gucken, was redet die denn jetzt da vorne? Und das lag halt auf meinem Schreibtisch und deswegen, und ich habe dann, also die Ina war ja zuerst da. Eigentlich ist es ja geht ja alles von Ina aus. Und als ich mir dann die Freundin vorgestellt habe, die dann ja sehr, sehr anders sein sollte. Und dann ist mein Blick auf dieses Buch gefallen und dann dachte ich, ja, genau, die heißt Gertrude. Und dann habe ich das halt so voll, also es war einfach eigentlich ein Zufall. So.
Gertrude Stein, die sich über Konventionen hinwegsetzte, für Freiheit und natürlich vor allen Dingen auch für Meinungsfreiheit kämpfte. Ja. Also die passt ja dann als Figur sehr, sehr gut. Die Mädchen sind 6. Klasse, also ungefähr 11 Jahre alt. Gertrud zitiert an einer Stelle sogar den Anfang der Schöpfungsgeschichte. Hatten Sie keine Angst beim Schreiben oder vielmehr auch nachher, dass Gertrude vielleicht ein bisschen zu speziell ist für ihr Alter?
Da habe ich mir beim Schreiben eigentlich gesagt, nicht so richtig Gedanken gemacht. Nee, das hat sich für mich in dem Moment gut angefühlt, weil ich wollte, dass sie wirklich ganz, ganz anders ist. Und es ist ja, wenn man noch nie mit Religion in Verbindung gekommen ist, ist es ja auch schräg, wenn man in diese Welt, also wenn man wirklich noch nie in der Kirche war oder diese Worte gehört hat, fand ich das eigentlich ganz passend, dieser Kosmos der Religion. Und dass sie diese Schöpfungsgeschichte, muss sie ja in der Klasse, sie wird ja von der Lehrerin gedemütigt und sowas ist ja, hat ja tatsächlich stattgefunden. Also das kann man im Archiv, im Internet nachlesen von Leuten aus der aus dem Protest, dass sie nach vorne kommen mussten und genauso gedemütigt worden sind mit ihrem Glauben. So, das hat natürlich nicht jeder gemacht. Man hatte als Lehrer ja auch eine Wahl. Ne? Mache ich das mit den Kindern oder nicht? Und es gab aber welche, die das gnadenlos ausgenutzt haben.
Heute zu Gast im Studio in Köln ist die Schriftstellerin Judith Burger. Sie versetzen uns ja gleich durch Vokabular und das Verhältnis auch der Erwachsenen zu den Kindern zurück in diese Zeit der 70er Jahre. Wie haben Sie recherchiert oder anders gefragt, mussten Sie überhaupt recherchieren?
Also zunächst beim Schreiben eigentlich erstmal nicht. Also ich bin auch kein Mensch, der vorher erstmal guckt und alles anrecherchiert, sondern ich brauche ja erstmal die Figuren. Das muss sich für meinen Kopf erstmal ganz lebendig anfühlen. Und nur erst, wenn ich die Figuren wirklich vor mir sehe, dann kann ich die auch erstmal losschicken. Ich hatte am Anfang überhaupt noch keinen Plan, wie sich diese Freundschaft der beiden entwickelte. Und aber natürlich mit dem Moment, wo ich die Gertrude so angelegt habe, ihre Familie so angelegt, war natürlich klar, dass man dann gucken musste, was geht denn da jetzt vor sich? Und dann habe ich natürlich, ich habe viel im Internet gelesen, ich habe mir auch Bücher bestellt, diese kleinen Hefte in der Zentrale für politische Bildung kann man wunderbar kleine komprimierte Hefte bestellen, wo ich auch nochmal das ganze Hintergrundwissen mit Wolf Biermann und so, das habe ich mir schon alles nochmal angeguckt und habe ich auch mal mit einem alten Pfarrer telefoniert, der mir Sachen erzählt hat oder so. Das habe ich dann schon, genau. Und wir haben ja dann später im Verlag ja auch alles nochmal abgeklopft.
Aber Sie haben natürlich selber auch eine Erinnerung, wenn auch eine sehr kindliche vielleicht.
Ja, aber ich hatte ja natürlich, meine Kindheit war ja in den 80er Jahren eher, da war das so streng nicht mehr. Also das, was Gertrude erlebt hat, habe ich so nicht erlebt. Aber natürlich war ich als Kind im Kirchenchor, also meine Großmutter war sehr, sehr religiös und ich war im Kirchenchor und meine Mutter hat am Theater gearbeitet und es gab keinen Mann bei uns zu Hause und es war ja auch eine kleine Stadt und da habe ich schon selber gemerkt, dass ich da auch rausfiel aus dem Klassenverband. Da war ich die Einzige mit diesem Hintergrund und das habe ich natürlich auch gespürt, ohne dass ich jetzt natürlich, dass es mir so schlecht ging. Aber man musste schon zum Beispiel überlegen, mittwochs hatte ich immer Chorprobe und mittwochs waren dann auch Pioniernachmittage. Dann musste man natürlich schon eine Entscheidung treffen, wo gehe ich hin? Und natürlich hat das meine Lehrerin auch nicht so gern gesehen. Und so.
Wie konnte diese Unterordnung der Menschen passieren? Das haben Sie sich selber gefragt. Was hätte ich getan? Ihr Nachwort ist ja schon eine ehrliche Abrechnung auch mit sich selber.
Ja, ich glaube, ich kann ganz froh sein, dass ich auf dem letzten Drücker mit 17 dieser Diktatur entronnen bin, weil dann wäre ja eine unglaubliche Maschinerie in Gang gesetzt worden. Also wenn man, ich bin ja im September von der Polytechnischen Oberschule in die erweiterte Oberschule gekommen, also die Abiturstufe. Und da geht es ja dann auch in Staatsbürgerkunde und in Geschichte richtig zur Sache. Und da wurde auch schon in den ersten Monaten festgelegt, dass ich ja eigentlich Französisch- und Deutschlehrerin werden sollte, weil es vielleicht nicht genug gab. Und das wäre schrecklich gewesen, weil ich bin, glaube ich, eine ganz schlechte Lehrerin. Aber ich habe mich gefragt, wahrscheinlich hätte ich das vielleicht so durchgezogen, wenn ich keinen anderen Wunsch entwickelt hätte. Und dann mit Studium, dann fängt ja an Marxismus, Leninismus. Dann kommen vielleicht wirklich irgendwann diese berühmten Leute auf einen zu und fragen, ob man nicht vielleicht mal sich in der Kantine oder so ein bisschen umhören kann, was die anderen so reden. So ging es ja Tausenden. Und dann den Mumm zu haben, das mache ich nicht, ihr könnt mich mal, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Also man kann es nicht sagen, wie man ja auch selber dann als Persönlichkeit sich weiterentwickelt. Aber dann bin ich ganz froh, dass ich das nicht durchmachen musste.
Weg von der Politik hin zur Liebe. Roberta verliebt mit Bildern der Wuppertaler Künstlerin Ulrike Möltgen. Das ist ihr neues Buch. Roberta ist zum ersten Mal verliebt und das ganze Leben fühlt sich anders an. Wir erleben alle Gefühle und Empfindungen. Wärme, Verwirrung, Verzweiflung, Wut. Alles steht Kopf. Was man schon auf dem Cover sehen kann, weil Roberta da kopfüber dargestellt ist. Man wird sich selber fremd, findet keine Worte mehr für die Dinge, die geschehen, es sei denn, man schreibt ein Gedicht. Sie sind hier sehr nah an der Gefühlswelt einer Erstverliebten und treffen einen guten Ton für ihre Erzählerin. Haben Sie sich selber an das erste Mal erinnert oder wie gelingt es Ihnen so nah an diese Gefühlswelt des ersten Verliebtseins eines sehr jungen Mädchens denn? Roberta ist wie alt?
11. Sie ist auch 11, genau. Ja. Mit 11, also ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule früh schon auch mal so mich sehr für Jungs interessiert habe, woraus aber natürlich nichts geworden ist. Aber mein erstes Verliebtsein war später, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie sich das angefühlt hat. Also gerade so, dass man so, das interessiert mich ja sowieso, wie so neue Gefühle. Irgendwann ist ja für ein Kind, wenn es aufwächst, jedes Gefühl neu. Wut, Trauer und dann eben diese Liebe, dass man das so körperlich eben auch merkt, dass man vor demjenigen steht und denkt, man fällt gleich zusammen, weil die Knie so weich werden. Das kann ich mir, also das weiß ich noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Ja, und dann habe ich, man ist ja mehrmals verliebt in seinem Leben. Und ja, ich habe das, glaube ich, mir alles sehr gut, also ich kann das ganz gut mir sowas merken und also ich kann mich auch noch sehr gut an meine Kindheit erinnern, gerade so auch wie ich die Erwachsenen um mich herum beobachtet habe, die ich zum Teil sehr seltsam fand und ich merke das selber heute noch manchmal so, wenn ich bin ja jetzt auf einigen Lesungen unterwegs gewesen und oft gucken mich manche Kinder auch so an mit so einem komischen Blick, wo man genau weiß, die machen sich gerade so ihre eigenen Gedanken, versuchen mich irgendwo hinzustecken. Und in diesem Blick sehe ich mich von früher so, dass ich auch immer so Erwachsene angeguckt habe und dachte, was ist das für eine?
Roberta muss ja in der Tat auch sehr dafür kämpfen, ernst genommen zu werden, ja, mit dem Gefühl. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz in den Anfang hinein. Judith Burger liest aus Roberta verliebt.
Seit ein paar Stunden bin ich verliebt. Ich bin mir sicher. Obwohl ich bisher nicht wusste, wie sich das anfühlt, bin ich mir ganz sicher. Er heißt Felix und ist der Neue im Zeichenkurs. Er kam rein und der ganze Raum war voll von ihm. Also ich meine eher so, als wäre er ganz allein im Raum gewesen und alle anderen weg. Er stand einfach so da und hat nichts gesagt. Ich habe ihn angestarrt, das hat er aber nicht gemerkt. Er hat die ganze Zeit auf den Boden geschaut und einfach nichts gesagt. Er ist kein bisschen wie die anderen Jungen, die ich kenne. Einige sind albern und lachen viel, andere wiederum sind langweilig. Und ein paar Jungen aus meiner Klasse sind Angeber. Aber bei diesem Felix weiß ich überhaupt nicht, wie er ist. Er ist ein großes Geheimnis. Irgendwann bin ich aufgestanden und wollte ihm unser Regal mit den Bleistiften zeigen. Wir haben viele Bleistifte mit unterschiedlich harten und weichen Minen. Das muss er ja wissen, wenn er zeichnen will. Doch Felix hat sich gleich zur Seite gedreht, so von mir weg. Er ist schüchtern, natürlich. Und dann hat er etwas Unglaubliches gemacht. Er hat sich Wasserfarben genommen. Wasserfarben in so einem Tuschkasten. Kein Mensch im Kurs malt mit Wasserfarben, denn das ist eigentlich was für Babys. Aber er hat es gemacht. Einfach so. Wie selbstverständlich. Wahrscheinlich hätte er auch Kartoffeldruck machen können und immer noch gut dabei ausgesehen. Er sieht wahnsinnig gut aus. Er hat einen Seitenscheitel und auf der einen Seite sind die Haare länger. Und wenn er sich vorbeugt, rutschen die Haare vor sein Gesicht. Und wenn er aufschaut, schüttelt er die Haare mit einer Kopfbewegung wieder nach hinten. Sie sind blond und glänzen im Licht. Als der Kurs zu Ende war, ist er gleich aufgestanden, hat sich nicht verabschiedet und zack, weg war er. Und dann bin ich auf die Straße gelaufen und habe ihm hinterhergesehen. Er ist nicht in meine Richtung gegangen, leider. Er hatte die Hände in den Taschen und wenn er läuft, federt er mit den Fersen. Ich habe einfach so dagestanden und ich wusste, jetzt fängt mein Leben nochmal ganz neu an. Ich habe ihm so lange hinterhergesehen, bis er verschwunden war. Felix, 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 habe ich nur gedacht. Und jetzt muss ich immer an ihn denken, überall und zu jeder Zeit, sogar auf dem Klo. Roberta, jetzt sei bitte wieder normal. Mama ist genervt. Sie packt den Einkauf aus der Tasche und hat Falten auf der Stirn. Kein guter Zeitpunkt, aber es geht nicht anders. Ich war mir noch nie so sicher. Eine 11-Jährige kann sich nicht verlieben, nicht so, nicht mit 11, das geht rein physisch nicht. Hört sie mir eigentlich zu? Wahrscheinlich hat sie längst vergessen, wie sich das anfühlt, verliebt zu sein. Aber ich bin bald 12. Ich bin schon in der 6. Klasse, erinnere ich sie. Was ist rein physisch?
Vielen Dank, das war Judith Burger aus dem Buch Roberta verliebt. Judith Burger, auf der Handlungsebene gibt es viele Gefühle, aber eigentlich ist nicht viel los. Überwiegend ist es eine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Würden Sie sagen, es ist ein Mütter-Töchter-Buch?
Oh, interessante Frage. Habe ich mir selber nicht gestellt, aber wenn das so ankommt, ja, warum nicht? Also, ich meine, Eltern müssen sich ja zwangsläufig mit diesen ersten Gefühlen auseinandersetzen. Und in meinen beiden Büchern machen ja sowieso die Erwachsenen ja auch eine Entwicklung durch, weil ihre Kinder sie eigentlich nicht anders lassen können. Also sie müssen reagieren. Und sie ändert sich ja auch, also sie ändert ja ihre Einstellung.
Die Mutter.
Ja.
Nun haben wir über diese verschiedenen Gefühlsschwankungen und Ebenen ja kurz schon gesprochen. Wie hat denn Ulrike Mölken die Stimmungen eingefangen? Denn Ulrike Mölken hat ja dazu Schwarz-Weiß-Tuschebilder gemacht.
Ja, die Bilder von Ulrike sind ja extrem, extrem tief, finde ich. Also, und sie sind ja fast auch ein bisschen dunkel, weil natürlich ist es bei Roberta so, dass sie in diesem ganzen Liebeskampf, den sie da mit sich ausfechtet, dass sie ja schon auch viel Kummer hat. Also sie merkt, dass es nicht immer glücklich ist und dass man tiefen, tiefen Liebeskummer hat, der sich sehr bemerkbar macht überall. Und ich glaube, das hat sie als Illustratorin auch sehr angeregt, diese vielen Bilder zu machen. Und dann gibt es ja auch eine sehr schräge Wetterlage in dem Buch. Also es regnet, hört ja nicht mehr auf zu regnen und im Prinzip geht die Welt ja so ein bisschen um einen herum unter. Und ich finde, das passt einfach. Diese Stimmung ist so gut eingefangen. Da ist so ein Gefühl, das platzt so rein im Leben und macht, verändert alles. Und so sind eben auch diese Bilder so von so einer kleinen Melancholie durchzogen und ganz innig und tief.
Wen wünschen Sie sich denn als Leserinnen und Leser?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch Jungs gibt, die dieses Buch lesen. Sicherlich werden es mehr Mädchen sein, die das lesen. Es ist wahrscheinlich, wenn Sie sagen Mutter-Tochter-Buch, ist es natürlich, glaube ich, doch vor allen Dingen ein Mädchenbuch. Ich weiß nicht, wie das mit den Jungs so ist. Also in meinen Lesungen sind die Jungs immer sehr, sehr interessiert. Jetzt habe ich aber noch nicht aus Roberta gelesen. Aber die Jungs sitzen alle immer ganz vorne und stellen ganz viele Fragen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Jungen, der guckt, naja, wie agiert denn der Felix? Es ist ja auch ein Junge darin, der sich dieser Liebe stellen muss.
Genau. Ein Buch für Mütter, für Jungs, für Mädchen, das war der Büchermarkt mit der Schriftstellerin Judith Burger. Wir sprachen vor allem über Gertrude Grenzenlos und über Roberta Verliebt, erschienen beide Bücher im Gerstenberg Verlag ab 10 Jahre. Vielen Dank für das Gespräch, Judith Burger. Die Liste der Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audio-App. Und hier folgt nun Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.